Ja, prima.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag. Ja, für dieses Open House haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Etwas, was wir auch so noch nicht gemacht haben. Und zwar eine Live-Podcast-Ausgabe.
Podcast. Partizipation und Demokratie im digitalen Zeitalter.
Wir haben ja seit anderthalb Jahren diesen Podcast. Er nennt sich Hopcast, weil er der Podcast vom House of Participation ist. Der Podcast eben zu Partizipation und Demokratie im digitalen Zeitalter. Und heute das erste Mal vor Publikum, eine Live-Aufnahme, ist eine Audioaufnahme. Wir werden das nachher auch so ein bisschen partizipativer tatsächlich gestalten. Also nach ungefähr einer Dreiviertelstunde werden wir es öffnen für auch Ihre Fragen. Und ich freue mich heute sehr, heute zu diskutieren, eben mit Ihnen, Frau Hoffmann, aus Berlin zugeschaltet, mit Caroline Lindekamp und Achim Rettinger, die ich gleich auch nochmal persönlich vorstellen werde. Mein Name ist Jonas Fegert. Ich bin hier am FZI Abteilungsleiter und verantworte auch das House of Participation und die Themen der digitalen Demokratie. Und genau, freue mich heute zu folgendem Thema mit Ihnen zu sprechen. Und zwar geht es um Desinformation, und zwar um Desinformation in Zeiten multipler Krisen. Und in diesen Zeiten, in denen wir leben, Jan hat es vorhin auch bei seiner Einführung erwähnt, wir leben in Zeiten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, der andauert. Wir sind aus der Pandemie gekommen, in denen auch Desinformation, Falschinformation wahnsinnig große Rolle gespielt haben. Wir haben gerade nochmal im Zuge des Angriffs der Hamas auf Israel erlebt, was Desinformation für eine Auswirkung hat in den sozialen Medien. Und genau das wollen wir uns heute aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Und vor allem auch darüber reden, nicht nur eine Bestandsaufnahme machen, sondern auch darüber reden, welche Lösungsansätze effektiv sind im Kampf gegen Desinformation. Und da freue ich mich auch, da eben heute mit den Expertinnen und Experten sprechen zu können. Es geht darum, welche Positionen die Bundesrepublik selber vertritt, die Bundespolitik vertritt, welche technischen Lösungen angewandt werden können und eben was auch so verschiedene Formen sind, um gegen Desinformation vorzugehen, Pre-Bunking und Debunking. Ich freue mich sehr, dass Christiane Hoffmann heute eben dabei ist aus Berlin. Sie ist seit Januar 2022 die erste stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung und damit auch die stellvertretende Leiterin des Bundespresseamts. Bis 2012 war sie Redakteurin und Korrespondentin für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und für die FAZ, zum Beispiel auch in Moskau und Teheran, was ich für den heutigen Kontext auch wahnsinnig interessant finde, und auch die Hauptstadtkorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen. Von 2013 bis 2021 dann beim Spiegel, unter anderem als Meinungschefin des Hauptstadtbüros und als stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros. Caroline Lindekamp ist eben seit März 2022 Leiterin des Forschungsprojekts NoFake bei Korrektiv. Da geht es um die Aufdeckung von Falschnachrichten, die Förderung eines faktenbasierten Austauschs. Dazu wirst du sicherlich gleich auch nochmal mehr sagen. Und arbeitest eben auch oder hast zuvor gearbeitet als Journalistin, unter anderem bei Handelsblatt, bei Zeit Online, T3N und als Medienanalystin. Daneben lehrst du auch, das hast du ähnlich sozusagen, oder das ist eine Überschneidung, die du auch hast zu Professor Dr. Achim Rettinger, der nicht nur Professor für Computerlinguistik an der Universität Trier ist, sondern eben auch Direktor hier am FZI. Ein Kollege, mit dem ich eben auch zusammenarbeite in dem SOSEC-Projekt, in dem TWAN-Projekt, was von der EU gefördert wird. Und der als ein Schwerpunktthema hat, aber aus der Computerlinguistik kommt, eben auch Desinformation und AI, zum Beispiel auch im Kontext generativer KI, Generative AI. Da in letzter Zeit auch stärker engagiert, zum Beispiel als Mitglied im Forum on Information and Democracy. Und damit möchte ich an die Gäste gleich übergeben mit einer Einstiegsfrage. Und zwar wird mich interessieren, es ist ja tatsächlich so, dass das Wort Desinformation im deutschen Sprachgebrauch noch gar nicht so lange verwendet wird, um das zu beschreiben, dieses Phänomen zu beschreiben. Und mich würde einfach interessieren, wie Sie zu dem Thema gekommen sind, wann Ihnen das erste Mal begegnet ist, was auch so die persönliche Verbindung zu dem Thema ist. Magst du anfangen, Caroline?
Ja, ich würde das vielleicht tatsächlich die Frage so ein bisschen aus Korrektivsicht beantworten. Korrektiv gibt es seit 2014, 15 und wir haben ein Faktencheck-Team seit 2017 und das passt, glaube ich, auch ganz gut zu der Zeit, als die ganze Thematik Desinformation groß geworden ist, weil letztlich so in die öffentliche Debatte, also dass man über Desinformation spricht, ist da so ein bisschen der Startpunkt 2016, als dann aus sehr populistischen Debatten heraus der Begriff Fake News geprägt wurde, sprich die US-Wahl 2016 und Brexit. Ich meine, letztlich sind Desinformationen sind nicht neu. Wir haben gerade über Krieg gesprochen. Letztlich Kriegspropaganda arbeitet auch mit Desinformation und Lügen aller Art. Da können wir ganz weit zurückgehen. In der Geschichte gibt es schon immer. Ich glaube, der Unterschied ist ein bisschen, warum es halt auch dann ab 2016 so sehr in den Fokus gerückt ist, dass wir halt Technologien haben, die man auf ganz unterschiedliche Weise einsetzen kann, die aber nun mal auch befördern, dass dieses Problem der Desinformation größer wird. Und da geht es in dem Zusammenhang halt auch ganz klar um die Social Media, um die Plattform, auf denen Desinformation nun mal große Reichweiten erzielen und man auch eine Tendenz zu blasen hat und sich das Problem damit verschärft. So, und dann kam sozusagen als eine Gegenbewegung, als ein Lösungsansatz gegen dieses Problem Desinformation, kam dann halt das Faktenchecken auf. Korrektiv ist halt eine der Organisationen, die sich seitdem mit einer eigenständigen Redaktion in dem Bereich engagieren. Genau, und ich bin ganz froh, wenn man über Desinformation spricht. Zum einen, weil das so ein bisschen weg ist von dieser populistischen Fake-News-Debatte und der Begriff wird nun mal auch ganz unterschiedlich eingesetzt. Und zum anderen finde ich es gut, weil ich habe es halt mit Desinformation, mit Missinformation und mit Information zu tun. Und es ist immer wichtig, dass wenn ich mich mit Lösungsansätzen für dieses Problem befasse, auch immer denken muss, ganz viel, was Desinformation betrifft, betrifft auch Information. Mhm. Und dass wir halt auch als Faktenchecker immer abwägen, okay, den Unterschied zu machen, ich möchte was halt gegen Desinformation, also gegen diese verzerrenden, schädlichen Informationen machen. Gleichzeitig halten wir aber halt die Meinungsfreiheit sehr hoch und deswegen halt auch gucken, dass es auch bei den Gegenmaßnahmen sozusagen Grenzen gibt.
Frau Hoffmann, wann sind Sie denn ein erstes Mal mit diesem Thema vielleicht auch konfrontiert werden?
Ja, ich finde es spannend. Also guten Tag erstmal hier aus Berlin. Und ich finde es spannend, dass die 2016 aufgerufen haben, weil das war tatsächlich auch der Zeitpunkt, wo mir, wie ich mich jetzt erinnere, das Thema zum ersten Mal ganz massiv aufgefallen ist. Und zwar über den Fall Lisa. Sie haben das ja gesagt, ich war in Moskau Korrespondentin in den 90er Jahren und habe mich sozusagen mein Leben lang für Russland interessiert und mit Russland beschäftigt und habe damals für den Spiegel eine sehr große Geschichte geschrieben, aus Anlass dieses Falls, ja aber auch breiter, die hybride Kriegsführung Russlands, so wie wir es damals ja schon bezeichnet haben und wie es auch damals schon in der militärischen Doktrin hinterlegt war, die eben den Informationsraum total in den Blick genommen hat, als Schlachtfeld sozusagen. Und da habe ich eben diese eine größere Geschichte darüber geschrieben. Das war ja dieses Mädchen, das eine Zeit lang vermisst war und dann eben bis auf die höchste politische Ebene, das war damals der russische Außenminister, hochgezogen wurde als Fall, wo angeblich eben Geflüchtete dieses Mädchen gekidnappt hatten. Und es stellte sich dann nachher alles eben als Desinformation heraus. Und da kam eben das erste Mal ein sehr krasser Fall von Desinformation ins öffentliche Bewusstsein und gleichzeitig auch ein staatlicher Akteur, der damit direkt in Verbindung stand. Ich persönlich bin heute mit dem Begriff nicht mehr so ganz glücklich und spreche sehr gerne von Informationsmanipulation. Das ist ein Begriff, der in Brüssel bei der europäischen Ebene eigentlich erfunden wurde. Und weil es eben nicht immer nur bei dem Phänomen, für das ich mich jedenfalls interessiere, nicht immer nur um falsche Inhalte geht, sondern auch um deren Verbreitung. Fake Accounts, Algorithmen, mit denen vorgegeben wird, dass etwas von ganz vielen geliked wird oder für das sich ganz viele interessieren. Und also da mir dieser manipulative Charakter dieser Art, dieses Informationshandelns eigentlich wichtig ist, deshalb beziehe ich diesen Begriff fast vor.
Du hast direkt gezuckt bei dem Wort Manipulation. Achim, es ist ja gar nicht so gewöhnlich, dass man aus der Informatik, und ich weiß, wir sitzen heute am Forschungszentrum Informatik, aber es ist doch gar nicht so gewöhnlich, vielleicht aus der Informatik diese Bewegung Richtung ja, Meinungsmanipulation, Informationsmanipulation zu machen. Erzähl mal.
Genau. Ja, würde ich auch so sagen. Ich bin selber erstaunt, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Nämlich aus der technischen Perspektive. Einfach durch die Möglichkeiten, die technisch gegeben sind, muss man sich irgendwann Gedanken auch drüber machen, wozu setzt man es ein? Und ich komme wirklich aus der klassischen Informatik und man könnte schon sagen, als erstes hatte ich Kontakt damit zu 2010 über Empfehlungssysteme. Da muss man sich auch das erste Mal Gedanken drüber machen, wenn ich ein Empfehlungssystem rein auf marktwirtschaftlichen Grundlagen optimiere, dann kommt oft was raus, was vielleicht nicht so erwünscht ist. Und schon damals haben wir eben über Empfehlungssysteme nachgedacht, die eher hybride Rankings erstellen, die auch auf andere Faktoren außen, aber so richtig ging es natürlich erst los 2019, als ich als Computerlinguist, uns war es damals schon klar, dass die großen Sprachmodelle hier nochmal auf einem ganz anderen Level Manipulationsmöglichkeiten eröffnen. Und genau, das hat mich von Anfang an natürlich technisch interessiert, wie das möglich ist. Und als wir dann das einfach ausprobiert haben, mal so nebenher, ist uns eben aufgefallen, dass das wirklich ernst zu nehmen ist und dass wir damit in Zukunft viel zu tun haben werden. Und so bin ich dann in dieses Thema reingerutscht.
Mhm. Genau. Jetzt ging es schon um die Recommender Systems. Die sind ja auch wirklich ganz zentral, wenn wir über den Rahmen, auf den uns Desinformation begegnet, reden. Das sind ja doch vor allem die Online-Social Networks, die da als großer Treiber auch eben ausgemacht werden. Natürlich nicht nur, aber auch. Und deren Rolle hat sich ja doch auch in den letzten 10, 15 Jahren nochmal ganz stark verändert. Und da würde mich interessieren, die waren ja mal auch ganz stark ein Mittel der eigentlich deliberativen Selbstorganisation, vor allem, wenn wir an den arabischen Frühling denken. Ob sich nicht da, also da würde mich interessieren, Frau Hoffmann, Sie haben ja auch eben da in oder haben diesen Schwerpunkt auch auf Russland und auf den Iran, wie Sie die wahrgenommen haben und wie sich da auch die Rolle in den letzten Jahren verändert hat oder wie Sie diese Veränderung auch wahrnehmen.
Ja, ich glaube, dass es das, was Sie deliberativer Charakter genannt haben, also als eine Form der Organisation und Mobilisierung von Zivilgesellschaft und demokratischen Bewegungen schon funktioniert hat und potenziell auch weiter funktionieren kann, dass wir aber mit den Jahren eine ganz andere Facette der Plattform und der sozialen Medien kennengelernt haben, nämlich dass sie tatsächlich auch eingesetzt werden können, um demokratische Gesellschaften zu unterhöhlen und Vertrauen in Demokratie und demokratische Akteure und demokratische Institutionen systematisch zu zerstören und letztlich sozusagen die öffentliche Meinungsbildung auf der Grundlage eines minimalen Sets gemeinsamer Fakten, ohne dass es, glaube ich, tatsächlich schwer möglich ist, zu zerstören. Und das heißt, von einem eher demokratischen, subversiven Medium haben sich die Plattformen eben auch verwandelt in ein Instrument staatlicher und nichtstaatlicher Akteure, um Demokratie auszuhebeln. Und ich halte das wirklich für enorm gefährlich und glaube, dass wir uns dieser Gefährdung noch gar nicht hinreichend bewusst sind, uns das viel stärker bewusst machen müssen und dass es auf keinen Fall irgendeine einfache Antwort gibt, sondern dass es ganz viele Ebenen sind, auf denen wir damit umgehen müssen.
Und dass das Ganze eben nicht nur in einem luftleeren Raum passiert, was Korrektiv dann neulich auch aufgedeckt hat mit dieser Konferenz in Potsdam, über die ihr da berichtet habt oder diese große Investigativrecherche gemacht habt, ist ja auch klar. Also man merkt ja zum Beispiel, wie aktiv bestimmte rechtsextreme Akteure zum Beispiel auf TikTok sind, wie auch ganz gezielt bestimmte Arten von Kommunikationsstrategien da genutzt werden, auch jetzt nicht erst seit TikTok, um entsprechend Leute auch zu erreichen. Mich würde doch noch mal interessieren, weil diese Recherche so eingeschlagen hat, Caroline, ob du noch mal uns ein bisschen teilhaben lassen kannst, wie es dazu kam, was sie auch so bewirkt hat, wie auch die Reaktionen darauf sind. Also es gibt ja diese riesigen Demonstrationen, die jetzt auch deutschlandweit stattfinden, und gleichzeitig gibt es ja auch in einer rechten, rechtsextremen Community ein das als Falschmeldung bezeichnen und als Falschmeldung benennen. Wie stellt sich das denn eigentlich aus Sicht der journalistischen Initiative da, die das ausgelöst hat?
Vielleicht ganz kurz vorab. Ich glaube ja tatsächlich, seitdem wir die Geheimplanrecherche veröffentlicht haben, kennen deutlich mehr Leute Korrektiv. Ich muss jetzt zum Beispiel auch in meinem Umfeld manchmal weniger erklären, was ich eigentlich mache, wenn ich sage, dass ich bei Korrektiv arbeite. Aber nochmal ganz kurz, was von außen, glaube ich, nicht so klar ist. Wir haben halt auch, als wir gegründet wurden, war halt Kern die Redaktion, die halt auch die Geheimplanrecherche jetzt gebracht hat. Und wir sind halt über die Zeit des Korrektiv halt gewachsen. Wir sind mittlerweile gut 100 Leute, die bei Korrektiv arbeiten. Und arbeiten in ganz unterschiedlichen Abteilungen und Projekten. Und neben der Redaktion gibt es zum Beispiel die Faktencheck-Redaktion, die, glaube ich, auch noch sehr bekannt ist. Aber wir haben darüber hinaus auch noch, weiß nicht, wir haben eine Klimaredaktion, wir haben eine sehr erfolgreiche Jugendredaktion mit mittlerweile 6 Standorten. Und wir haben verschiedene Projekte im Bereich Medien- und Informationskompetenzbildung. Und das sind halt die unterschiedlichen Abteilungen, die bei uns arbeiten. Und ich meine, was jetzt nach der Recherche passiert ist, also ich meine, wir möchten natürlich, dass unsere Ergebnisse gelesen werden und auch einen Effekt erzeugen, weil was wir sagen, wir wollen halt also von unserer Gründungsidee halt Journalismus für die Gesellschaft machen, also für Themen, die uns wichtig sind. Und sind aber schon noch, glaube ich, jetzt von den Reaktionen, die es wirklich gab, schon ein bisschen überwältigt auch worden selbst. Das geht jetzt natürlich in beide Richtungen. Also zum einen gibt es jetzt halt eine große Zustimmungswelle, zum Beispiel bei den Demonstrationen, wobei es da auch nochmal wichtig ist zu sagen, wir haben das zwar mit den Recherchen angestoßen, wir sind aber kein Aktivistenverein. Also ich meine, wir betreiben Journalismus, und der hat jetzt nun mal dafür gesorgt. Gleichzeitig bekommen wir jetzt aber auch viel Hass ab. Das überrascht, glaube ich, niemanden. Wir haben ein neues Sicherheitskonzept, sowohl für unsere Standorte als auch für unsere IT-Infrastruktur. Und was vorher auch schon ganz entschieden das Faktencheck-Team halt sehr viel abbekommen hat, kriegen wir jetzt auch als Redaktion im Ganzen ab. Viel davon spielt sich natürlich online in den sozialen Medien ab, was dann, weiß nicht, so gängigere Narrative sind wie die Lügenpresse, dass wir staatlich finanziert und gesteuert sind und nicht unabhängig arbeiten. Und dann geht das natürlich über die ganze Schiene an Beleidigungen, die man sich so vorstellen kann, bis hin zu Dogwhistling.
Ja. Kurz vor der Veranstaltung gab es auch nochmal diesen Vergleich zwischen zwischen Generative AI und den Firmen dahinter zu den großen Plattformbetreibenden, und dass jetzt da so neue Riesenkonzerne gerade am Entstehen sind, auf die dann auch verschiedene andere Firmen setzen. Das sind so sich selbst verstärkende Effekte, die wir von den Netzwerkinfekten auch von den Online-Social-Networks kennen. Da würde ich doch nochmal gerne bei dieser, wo wir bei der Bestandsaufnahme sind, Achim, von dir auch hören, was du da siehst tatsächlich als Bedrohungspotenzial. Zu den Chancen können wir ja dann später nochmal reden, wenn es um Generative AI und die Verbreitung von manipulierten Informationen, Desinformationen geht.
Ja, einiges wurde, glaube ich, hier schon ganz richtig erkannt. Also das Problem ist eigentlich auf 2 Ebenen, und eine Ebene gibt es schon ein bisschen länger, die nämlich der sozialen Netzwerke, die es eben ermöglicht, sehr präzise an einzelne Personen Informationen auszuliefern. Und das andere ist natürlich die Fähigkeiten, die jetzt die generativen KIs bekommen haben, nämlich Texte umzuschreiben in einer Art und Weise, dass sie von Menschen eigentlich nicht mehr erkannt ist, was eben auch sehr erschwert, die zu erkennen als Bot, und zum anderen der Absichten hat, Informationen zu manipulieren, ein Werkzeug in die Hand gibt, was in einer sehr großen Breite wirklich vollautomatisch jede Nachricht, jeden Social-Media-Post eine Reaktion darauf geben könnte, die in einer gewissen Weise manipuliert ist. Und das ist einfach von der Masse und der Qualität eine neue Dimension. Und wenn man das jetzt noch zusammenrechnet mit dem, was in sozialen Medien möglich ist, also ich spreche ja immer aus der technischen Perspektive, was technisch möglich ist, kann man das auch noch kombinieren mit einer persönlichen Individualisierung. Das heißt, eigentlich könnten wir jeder Person, also wir nicht, aber man könnte jeder Person in einem sozialen Netzwerk, solange man eben den Zugriff darauf hat, eine individualisierte, manipulierte Nachricht zukommen lassen, sodass jeder eigentlich was anderes sieht. Und es gibt auch wissenschaftliche Studien, die jetzt eben zeigen, die Überzeugungskraft.
Du hast da auch was mitgebracht, was man sich später angucken kann nach dem
Genau. Also wir haben da viel rumgespielt, aber es gibt inzwischen auch richtig Studien, wo große Mengen von Personen dann befragt wurden, ob denen wurden verschiedene Nachrichten ausgespielt, ne? Manipulierte, nicht personalisierte. Und da sieht man schon ganz klar, dass es aufs Individuum einen Riesenunterschied machen kann. Ne? Wir haben selber so ein bisschen so einen Demonstrator gebaut, um Personen zu sensibilisieren für das Thema, wo wir einfach auf Knopfdruck zeigen können aus einem Newsfeed. Hier kommen live die Nachrichten rein von irgendeinem Online-Portal. Hier kannst du einstellen, wie du das manipulieren willst. Und dann drückt man auf den Knopf und dann kommt das raus. Und das kann man natürlich beliebig hochskalieren. Und die Ergebnisse sind schon teilweise sehr gruselig, nenne ich es jetzt mal.
Frau Hoffmann, die Bundesregierung hat ja eine ganze Themenseite auf ihrer Webseite zum Thema Desinformation. Da ist sie mit Desinformation auch überschrieben, wo auch netterweise unser De Factos-Projekt eben gefeatured wurde und schreibt damit dem Thema ja einen gewissen Stellenwert zu. Und da wollte ich nochmal so ein bisschen allgemeiner fragen, welche Rolle sollten Regierungen bei der Bekämpfung von Desinformation überhaupt spielen? Welche Rolle wird denen zuteil?
Ja, also ich glaube, wir müssen uns als Bundesregierung schon dieses Themas sehr bewusst sein. Ich sehe für uns im Wesentlichen drei Bereiche, wo wir aktiv werden können und das auch sind. Das eine ist Monitoring, also mitbekommen, was läuft, welche Erzählungen, welche Verschwörungstheorien, welche Akteure mit welchen Zielen unterwegs sind. Das zweite ist aktiv werden, also das heißt, darüber sprechen wir vielleicht nachher noch genauer, was Sie vorhin angesprochen haben, Debunking, Pre-Bunking, das ist der Kontakt mit den Plattformen, also auch wir können ja etwas melden bei Plattformen, wir sind aber auch im Dialog, dann sind wir als Gesetzgeber natürlich gefragt, was die Regulierung von Plattformen angeht. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Hebel, den die Politik da hat. Also ich nenne jetzt hier mal nur den DSA, den Digital Services Act auf der europäischen Ebene. Und der dritte Bereich, den ich sehe, ist, also jetzt ganz allgemein gesagt, Resilienz stärken, also darüber aufklären, dass es Desinformation gibt, das den Menschen bewusst machen und ihnen vielleicht erklären, mit welchen Mechanismen sie selbst das erkennen können. Ich glaube, dass hier, weil es eben schon um KI ging, KI auf eine gewisse Weise sogar hilfreich ist, weil damit jetzt, also mit dem Aufkommen von KI zum ersten Mal wirklich sehr, sehr breit auch über diese technischen Möglichkeiten berichtet worden ist und das sozusagen ins Bewusstsein gekommen ist, dass heute sehr viel mehr Menschen, wenn sie ein Video sehen, denken, naja, ist das jetzt auch wirklich sowas, wie ich da sehe, oder ist das möglicherweise ein Deepfake? Also ich weiß nicht, vor einem Jahr, wie viel Prozent der Bürgerinnen und Bürger das Wort Deepfake kannten und wie viele es heute kennen. Ja, also da würde ich davon ausgehen, dass da ein viel größeres Bewusstsein jetzt für die Möglichkeiten und damit auch für die Notwendigkeit, sich selbst immer wieder zu fragen, was sehe ich hier und was kann ich glauben, eigentlich gegeben ist. Dann zu diesem Resilienz gehört Forschung, gehört für uns Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und so weiter. Also das ist ein wirklich breites Feld. Und Ich glaube, was aber wichtig ist für Staat und Regierung, immer sich klarzumachen, wir sind wirklich nur ein Teil. Und dass dieser Umgang mit Desinformation oder manipulierter Information ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und es braucht auch sehr viele andere Akteure, weil häufig dann gerade der Regierung oder staatlichen Akteuren auch die Glaubwürdigkeit fehlt, weil sie nicht als unabhängig wahrgenommen werden und so weiter. Also wir brauchen die Medien dafür, die das bewusst machen. Wir brauchen Faktenchecking. Wir brauchen jede Art von zivilgesellschaftlichen Engagement, das aufklärt und dabei unterstützt.
Mhm. Ja,
ich bin mir total viel von dem, was Sie gesagt haben, bin ich d'accord und kann ich total teilen. Eine Sache vielleicht anknüpfend an Deepfakes und die Berichterstattung über KI. Ich weiß nicht, das nehmt ihr vielleicht, ihr seid noch näher an dem Thema dran, noch mal anders war. Ich beschäftige mich jetzt in meinem Projekt auch viel mit dem Thema, aber ich bin von Haus aus, bin ich Journalistin und zu blöd, das nächste Computer-Update zu fahren, sage ich jetzt mal. Und wenn ich mir jetzt anschaue, das KI ist jetzt total im Thema und ich glaube, die Mehrheit der Leute wissen jetzt mittlerweile, was Deepfakes sind. Und das ist gut, dass es diese Sensibilisierung gibt. Ich finde aber auch, dass die öffentliche Debatte zum Teil ein bisschen verzerrend ist und auch für sehr viel Misstrauen gegenüber diesen neuen Technologien sorgt. Weil gleichzeitig kann natürlich sagen, es ist gut, wenn ich jetzt in einem gewissen Online-Raum beispielsweise unterwegs bin und da misstrauisch oder skeptisch unterwegs bin und erstmal in Frage stelle, was ich sehe. Gleichzeitig denke ich aber auch, wenn ich das höre, also wenn ich mir das überlege, ich informiere mich und muss ständig misstrauisch sein. Ich bin tatsächlich auch froh. Ich habe 2 Zeitungen abonniert und die lese ich erstmal mit einem hohen Vertrauen, nicht mit einer absoluten Zustimmung. Aber tatsächlich auch diese Grundskepsis, die halt aufkommt, die trägt ein Stück weit, finde ich, auch zu einer Unsicherheit bei, die viele Leute halt erleben, wenn sie halt auch bei dieser Gleichzeitigkeit von Krisen, die wir nun mal erleben, in einem angstaufgeladenen Umfeld und auch dieses Umfeld, also auch dieses Misstrauen und diese Unsicherheiten, ist ja letztlich auch ein Treiber dafür, warum Desinformationen häufig verfangen so ein bisschen. Und deswegen plädiere ich eigentlich auch dafür, dass man kritisch unterwegs ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man per se misstrauisch sein muss. Oder ich würde es mir wünschen, dass man es nicht muss.
Ja. Ach, ja. Ich glaube, man kann dem halt eigentlich nur mit Aufklärung begegnen. Und dazu gehört ja, dass man für sich feststellt, welche Quellen sind für mich vertrauenswürdig. Also eben die Zeitung, die ich abonniert habe oder was es auch immer sein mag. Und natürlich, also ich stimme Ihnen dazu, dass es ist ja geradezu das Ziel der Informationsmanipulateure, die Leute so zu verunsichern, dass sie am Ende sagen, ich weiß ja überhaupt nicht mehr, was ich noch glauben soll und sich dann komplett aus der politischen Debatte und gesellschaftspolitischen Beschäftigung irgendwie total zurückziehen. Und das sehen wir ja auch an dieser Nachrichtenfatigue. Da gibt es ja ganz erschreckende Zahlen von kompletter Rückzug und Ablehnung überhaupt noch von Nachrichten. Also das ist natürlich eine große Gefahr und geradezu das Ziel derer, die das betreiben, dass über irgendeinen, weiß ich nicht, bestimmten Fall 50 verschiedene Erklärungen oder Theorien in Umlauf gebracht werden, eben damit Leute das Gefühl haben, wir können ja gar nicht mehr wissen, was stimmt. Aber ich glaube, dem können wir tatsächlich nur mit Bewusstseinsbildung und Aufklärung entgegentreten.
Achim. Ja, genau das wollte ich eigentlich auch nochmal betonen, also diese Grundskepsis. Ich würde vermuten, dass sie nicht unbedingt daher rührt, dass die Personen jetzt denken, das ist alles KI generiert, sondern die Ursache ist ja eigentlich dadurch, dass man vielleicht mit KI Unterstützung, aber dass es viele Akteure gibt, die auch besonders versuchen, also speziell versuchen, diese Skepsis in die Medien und in die Informationsökosysteme zu unterhöhlen. Und das ist natürlich sehr gefährlich und KI ist vielleicht ein Mittel, um das zu beschleunigen, aber die Ursache steckt ja eher bei Akteuren, die eben diese Medien wissen zu nutzen, um solche Effekte zu erzielen.
Du hast neulich einen Beitrag verfasst, der heißt mit Kompetenz gegen Desinformation. Da geht es darum, dass es eben neben dem Fact-Checking auch, also dass es sowohl diese Debunking- als auch Pre-Bunking-Ansätze braucht. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt, aber vielleicht uns auch noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie überhaupt diese Fact-Checking-Arbeit aussieht. Also wie so Redaktionen sich da auch Themen vornehmen und die auch dann entlarven.
Genau, also ich glaube, was ganz wichtig ist, was Frau Hoffmann gerade auch schon gesagt hat, ist halt, dass man wirklich das in so einem Gesamtkomplex sieht und jetzt Desinformation auch nicht losgelöst sieht von dem ganzen Kontext. Und ich kann halt überlegen, wenn ich jetzt mit Gegenmaßnahmen ansetzen möchte, an welchem Punkt setze ich denn an? Also schnappe ich mir eine bereits verbreitete Falschbehauptung und stelle die richtig? Das ist, was wir im Faktenchecken machen. Das heißt, also um mal vielleicht so kurz die Abläufe zu skizzieren, wie das bei uns in der Redaktion ist und ich glaube auch in den meisten Faktencheck-Teams so läuft. Man betreibt halt Monitoring, das geht bei uns im Wesentlichen über die Social Media, dass wir nach falschen Behauptungen gucken. Das heißt, wir sprechen gar nicht von Desinformation, weil ich meine, Desinformation unterstellt halt, dass ich die Motivation dahinter kenne. Wir beschäftigen uns einfach auf Behauptungsebene einfach, was wird behauptet, was nicht faktenbasiert ist und nehmen uns das dann vor und suchen halt nach Fakten, die diese Behauptung entweder belegen oder widerlegen und arbeiten dann bei Korrektiv mit 11 Labels, die einordnen, mit was für einer Art von Falschbehauptung habe ich zu tun. Weil es kann halt so eine ganz platte Lüge, sage ich mal, sein, also was wirklich falsch ist. Aber häufig, und das sind, glaube ich, auch so die Falschbehauptungen, die noch mehr verfangen, ist zum Beispiel, dass ich beispielsweise eine Zahl aus einer Studie habe, die an sich richtig ist, die auch seriös erhoben ist, aber die in einen anderen Kontext gesetzt wird und dadurch halt die eigentliche Behauptung verzerrt. Genau, dann gibt es halt noch andere Einordnungen, zum Beispiel zu manipulierten Bildern und so weiter. Genau, und dazu verfassen wir Texte, die wir veröffentlichen und schauen, dass wir die möglichst an die Leute bringen, die die erreichen. Das ist das Debunking, das sozusagen reaktiv ansetzt und dann das Gegenstück ist das Prebunking. Wenn wir das auf einer zeitlichen Achse betrachten, das ist präventiv. Das heißt, ich schaue also, wie kann ich die Resilienz zum Beispiel beim Nutzer stärken, dass wenn eine falsche Information auf ihn trifft, er die von sich aus erkennt und damit halt keinen Schaden anrichtet und mehr oder weniger verpufft. So, und da habe ich halt eine ganze Reihe an Möglichkeiten auch. Das können ganz klassische Bildungsmaßnahmen sein, zum Beispiel in der Schule oder, weiß nicht, an Volkshochschulen oder es gibt eine ganze Reihe an spannenden Programmen und Lernreihen dazu. Oder ich kann zum Beispiel Videos, weiß nicht, auf Plattformen ausspielen, die halt erklären, wie diese Manipulationsstrategien funktionieren. Genau. Und bei Korrektiv, da sind wir aber auch nicht die Einzigen, arbeiten wir auch im Netzwerk mit anderen Akteuren, um halt möglichst beide Ansätze voranzutreiben. Weil was ich wirklich wichtig finde, ist, dass wir wirklich schauen, das Problem ist groß genug, dass wir auch viele Gegenmaßnahmen wirklich verfolgen und jetzt nicht sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf die eine Sache, sondern es wirklich zu gucken, wie kann ich möglichst viel in dem Bereich auch gegenseitig verstärken.
Und ja, auch wahnsinnig unterschiedliche Zielgruppen erreicht werden müssen, auch mit so diesen verschiedenen Ansätzen. Ja, und ja. Das merkt man gerade auch in dem eigenen Forschungsprojekt, in der Fakt, dass diese Frage von, wenn man jetzt Falschmeldungen offenlegen will, wie kommuniziert man das und was schafft dann tatsächlich Vertrauen, besonders in so einem automatisierten Setting, ist gar nicht so einfach. Vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, Achim, welche verschiedenen Ansätze zur automatisierten Detektion und Bekämpfung oder Erkennung sozusagen eben von Desinformationen gibt es aktuell? Entstehen da jetzt gerade vielleicht auch Chancen durch Generative AI? Oder liegen die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten eigentlich in ganz viel klassischeren Konzepten, die man aus der Informatik kennt? Die wurden ja auch zuletzt diskutiert. So.
Ja, also es gibt in dem Gebiet natürlich schon viel Forschung. Ich muss aber auch sagen, es gibt eine ziemlich einfache Antwort, gerade wenn man um die automatische, also wenn man es im engen Feld sieht, eine automatische Erkennung von Falschinformationen, da ist perspektivisch, muss man eigentlich sagen, wird es sehr schwierig, das tun zu können. Es gibt eher so Sachen, wo man dann auf die Quellen schaut oder ähnliche Sachen, die schon weiterhin erfolgsversprechend bleiben, aber rein auf den Inhalt zu schauen und daran ableiten zu können, durch automatisierte Verfahren, ob das Ganze jetzt manipuliert wurde oder nicht, halte ich für die nahe Zukunft eigentlich aussichtslos. Ich glaube, diese Verfahren werden so gut sein, dass das nicht mehr so einfach geht. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir hier auch aus der technischen Sicht nichts machen können. Also wir haben jetzt gerade erst so ein Papier geschrieben, das hat, ich glaube, inzwischen 80 Seiten, das wird Ende des Monats veröffentlicht, eben an Empfehlungen, was man da auch als Unternehmen, was zum Beispiel KI-Systeme entwickelt, die missbraucht werden könnten, die Risiken minimiert, dass sie missbraucht werden können. Also nennen wir Guardrails, technische Einschränkungen. Da gibt es schon viele Möglichkeiten, allerdings diese Situation, ich habe einen Akteur, der hat eine KI, die manipulierte Inhalte generiert. Die automatisch zu erkennen, ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass es da in Zukunft eine technische Lösung dafür geben wird.
Ich würde gleich gerne die Diskussion öffnen, eben fürs Publikum. Also wenn Sie Fragen haben, die gerne schon mal formulieren. Wir gehen dann gleich rum mit einem Mikrofon.
Vielleicht eine Sache, die man da noch anknüpfen kann. Wir hatten das schon am Rand jetzt ja ein, zwei Mal schon die Plattformen erwähnt, sozusagen, weil das sind nun mal die Orte, wo Desinformationen groß werden und ein Millionenpublikum erreichen. Und es ist halt auch die Frage, wenn ich jetzt einfach mal sage, ich betrachte KI-Tools halt, das ist ein Werkzeug, das kann ich in die eine und die andere Richtung anwenden, ist halt auch die Frage, ich meine, wer wendet es an und auch wo können KI-Tools halt auch im Sinne von einer Bekämpfung von Desinformation wirklich einen Unterschied machen. Und dann sind wir im Zweifelsfall auch bei den Plattformen. Und das ist vielleicht schon nochmal wichtig, auch Frau Hoffmann hat gerade auch den DSA angesprochen, nochmal explizit zu sagen, dass wirklich das, was die Plattformen machen, und das kann man, glaube ich, durchweg für alle Social-Media-Plattformen sagen, dass das nicht ansatzweise genug ist und nicht ansatzweise dem gerecht wird für die Verantwortung, die in dem Problem haben. Mhm. Und dass auch wenn ich jetzt als Wissenschaft irgendwie Technik entwickle, muss ich halt gucken, in welchem Umfeld kann die überhaupt zum Einsatz kommen, dass das auch was bringt. Und die Bereitschaft der Plattformen ist da halt überschaubar. Ob das jetzt technische Lösungen angeht oder ob das jetzt Kooperationen mit Faktencheck-Organisationen angeht und so weiter.
Aber Frau Hoffmann, bei Ihnen geht es ja auch darum, die Informationen zur Arbeit der Bundesregierung entsprechend zu kommunizieren. Und da ist man ja einerseits eben setzt die Bundesregierung verstärkt ja jetzt auch darauf, zum Beispiel nicht nur die Sachen auf X zu veröffentlichen, sondern auch eigene Feeds sozusagen auf ihrer Seite oder auf der Seite vom Bundeskanzler zum Beispiel einzubauen. Gleichzeitig kommen sie ja wahrscheinlich auch nicht dran vorbei, die Plattform weiter zu nutzen und dort aktiv zu sein. Also wie aus der Sicht von der Person, die die politische Arbeit kommunizieren muss, wie geht man da vor in diesem super dynamischen und sich fragmentierenden Umgebung?
Ja, da gibt es ein Spannungsverhältnis, das würde ich auch so sehen. Also zunächst mal, ich stimme total zu, dass die Plattformen wirklich eine Schlüsselrolle haben, was die Verbreitung und das Manipulieren von Informationen und Desinformationen halt angeht. Und deshalb sind wir da auch im ständigen Austausch. Und es ist einfach so, dass das Geschäftsmodell der Plattform letztlich ja auf Emotionen beruht und zum Teil auch sehr offen auf negativen Emotionen, weil das eben Menschen dazu bringt, etwas anzuschauen oder dann auch eben weiter zu verbreiten. Und nicht zunächst mal auf kühler Rationalität, ja, die Spannung besteht natürlich darin, die Plattformen, die, so nehme ich das wahr, im Gespräch durchaus erkennen, welche Rolle sie auch in der Demokratie und in der Informationslandschaft spielen, dazu zu bringen, ein Stück weit ihr Geschäftsmodell einzuschränken. Ja, es funktioniert halt weniger gut, wenn man die entsprechenden Posts dann eben sehr schnell runternimmt, die sich viral verbreiten, aber großen Schaden anrichten. Und das ist ein Ringen, das eben auf gesetzlicher Grundlage passiert, aber auch in einem immer wieder ausagieren. Und auch da spielen NGOs eine große Rolle, da spielt Forschung eine große Rolle, die sich mit den Algorithmen und so weiter beschäftigt. Und ja, also wir nutzen soziale Medien für die Regierungskommunikation und das ist auch wichtig, weil wir viele Bürgerinnen und Bürger nur auf diesen Kanälen erreichen oder weil es eben wichtige Kanäle sind, um die zu erreichen. Und das ist ein sehr dynamisches Feld und wir beschäftigen uns immer wieder mit der Frage, wo sollten wir aktiv sein? Sollen wir auf Twitter jetzt X bleiben, obwohl es sich in der Weise entwickelt, wie es sich entwickelt? sollen wir auf Konkurrenzplattformen aktiv werden? Wann lohnt es sich? Welche Formen, was passt zu einer Regierung als Kommunikation? Was müssen wir eben tun, um vielleicht zum Beispiel ein junges Publikum zu erreichen? Das ist ein ständiger Prozess des sich immer wieder Fragens, machen wir es richtig, und Austarierens. Und das wird auch so bleiben.
Das klingt gar nicht so anders, wie es sich in unseren Forschungsprojekten gestaltet, wo wir auch angewiesen sind, bestimmte Datensätze zu nutzen und zu gucken, wo kann man denn auch das gerade beobachten. Und wenn ich da zurückdenke an unser Social Sentiment in Times of Crisis Projekt, wo wir versucht haben, eben auch das Social Sentiment in der Gesamtbevölkerung eben zu matchen mit dem, was auf Plattformen passiert, haben wir eben genau diese Entwicklung, was passierte nach der Übernahme von Elon Musk, so live miterleben können. Nicht nur auf dem sozialen Netzwerk, sondern was das dann auch bedeutet. Kann man überhaupt das als Datenressource noch nutzen? Nee, kann man dann irgendwann halt nicht mehr und so weiter.
Ja, ich wollte vielleicht noch auch über die Plattformen hinweggehen, also nicht darüber hinausgehen. Das, was gesagt wurde, stimmt für die Plattform. Da ist es allerdings so, dass wir hier schon über Jahre, ne, Jahrzehnte fast schon Erfahrungen gesammelt haben. Und wir können eigentlich schon genauer sagen, was für eine Verantwortung die haben. Und das ist, würde ich mal sagen, schon fast ein bisschen zu spät. Also wir haben die sehr lange einfach nur machen lassen. Wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr Chancen haben, die Probleme, die auf uns zukommen, im Vorfeld abzufangen oder zu mindern, ist eben bei den Unternehmen, die generative KI entwickeln. Weil das da besteht eben auch ein sehr, sehr hohes Missbrauchspotenzial von diesen Tools. Und wir sehen das an diversen Unternehmen, dass hier ganz unterschiedliche Standards herrschen, wie mit möglichen Risiken umgegangen wird und wie mit möglichem Missbrauch dieser Verfahren umgegangen wird. Also wir haben jetzt den EU-AI-Act, der da ein bisschen in die Richtung geht, aber die Gefahr, die bei so Foundation Models, also den großen Sprachmodellen, herrscht, um hier zum Beispiel Informationsmanipulationen sehr professionell zu betreiben, wird, so wie wir das einschätzen können, noch nicht von allen Unternehmen als ernst genommen. Und da im Voraus vielleicht auch Ansätze zu finden, wie man die Unternehmen dazu bringen kann, das ernst zu nehmen, halte ich für eine wichtige Aufgabe, die wir vor uns haben.
Ich glaube, das ist auch eine gute und wichtige Rolle, die da auf uns als sozusagen begleitender Forschung auf uns zukommt, weil natürlich diese Unternehmen ja auch unter einem wahnsinnigen Druck stehen, schnell zu wachsen und auch mithalten zu können mit diesen amerikanischen Sprachmodellen. Ich würde es gerne jetzt öffnen eigentlich für Ihre Fragen, wenn Sie welche haben. Da geht gleich eine Hand hoch. Da hinten ist dann auch die nächste Frage.
Technische Frage noch an den Herrn Rettinger. Ich bin ja kein Informatiker und ich verstehe schon, da gibt es böse Buben oder Mädchen, die draußen sitzen und eben Informationen manipulieren. Wie muss man sich das technisch vorstellen? Also wenn ich jetzt eine bestimmte Couleur vertreten will oder eine bestimmte Stimmung in der Gesellschaft verbreiten will, muss ich das ja vermutlich automatisieren und muss da meine Vorlieben irgendwie hinterlegen in dem Modell und dann kommen die Texte, wie Sie es vorher erläutert haben, und dann werden die Texte eben automatisch entsprechend modifiziert und verbreitet. Aber vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen für den interessierten Laien erklären.
Genau, gerne. Also auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt verrate, wie man Falschmanipulation erzeugt. Aber so schwierig ist das nicht. Das können Sie ganz einfach ausprobieren. Sie nehmen sich zum Beispiel irgendeinen bestehenden Nachrichtentext oder einen Social-Media-Kommentar. Und dann können Sie dem Tool einfach sagen, über den Prompt, also über die Eingabe, über die Anweisung, in welcher Art und Weise das umgeschrieben werden soll. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also Sie können das auch ganz implizit machen. Sie können zum Beispiel sagen, Sie kennen doch den Politiker so und so, schreiben Sie das bitte so um, wie er das sagen würde. Oder Sie können sagen, Sie kennen doch, oder hier sind Beispiele von einer von einer Zeitung, ne, irgendein Publikationsorgan, das schreibt so und so. Schauen Sie sich's bitte an. Hier ist der Artikel, der aus einer anderen Quelle kommt. Jetzt schreiben Sie es bitte so um, dass das so aussieht, als würde es aus dieser Quelle kommen. Und da wird wirklich, also in unseren Beispielen, da wird, wir haben zum Beispiel Washington Post mit Russia Today. Da kommt ein Artikel raus, wo dann die ukrainische Armee als Aufständische bezeichnet werden. Also die Umschreibungen sind wirklich sehr gut, wie von einem Profi geschrieben. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
Genau, neu ist da natürlich der Grad der Personalisierung.
Also man die kann Personalisierung habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. Ja. Sie können natürlich dann auch noch sagen, hier ist der Social-Media-Feed von dieser Person. Lies dir den durch, schau, was ihn interessiert und personalisier bitte so die Nachricht, so dass es die Themen trifft, die ihn interessieren. Und um das auch nochmal zu sagen, es ist gar nicht unbedingt immer die Absicht, eine bestimmte politische, sagen wir es jetzt mal, Meinung zu verbreiten, sondern oft ist es ist die Absicht, einfach die Leser zu radikalisieren, also die Inhalte extremer zu machen, die Aussagen radikaler zu machen. Und das ist auch jenseits von Desinformation. Ein Faktenchecker kann da nicht sagen, das ist falsch, weil eigentlich ist es alles, was da steht, korrekt. Das ist bloß eine Meinung, die sehr radikal ist. Und das ist natürlich eine Gefahr, die enorm ist.
Oder kann Faktenchecking da was tun?
Ja, also Faktenchecken kann tatsächlich was tun, weil ich sag mal, was bei uns jetzt eingeht. Und wir haben jetzt ja nur über automatisiert generierte Texte gesprochen. Wir haben ja darüber hinaus auch noch Bilder, die automatisiert generiert werden oder die automatisiert manipuliert werden können. Und ich sag mal, wenn sich jetzt ein Faktenchecker, eine Faktencheckerin da dran setzt, die gehen halt vor, okay, wir suchen halt Fakten für das, was behauptet wird. Und vieles davon kann natürlich auch jeder Nutzer, jede Nutzerin sozusagen in Anwendung bringen. Aber auch wenn wir Workshops geben, war zum Beispiel lange ein Hinweis, den wir gegeben haben, okay, schauen Sie sich mal die Sprache an zum Beispiel. Also wenn es jemand schafft, im Teaser schon, 5 Rechtschreibfehler unterzubringen, ist das nicht unbedingt eine professionelle Redaktion, die nach dem Vier-Augen-Prinzip arbeitet. Und das ist jetzt natürlich, wenn ich diese Tools habe, dann kommt halt die falsche Behauptung, kommt einfach in einem viel glaubwürdigeren Gewand daher. Und das birgt nun mal die Gefahr, dass Leute eher darauf hereinfallen, die sonst vielleicht sensibilisiert sind. Plus das andere ist der Zeitfaktor. Weil wenn ich mich jetzt bisher als Verschwörungserzähler hinsetzen musste und einen langen Text geschrieben hat, geht das jetzt halt durch diese Tools wesentlich schneller. Und wenn jetzt wieder nochmal die Faktencheck-Perspektive, wenn ich das Ganze jetzt widerlegen möchte, wir können uns nicht voll auf diese Tools verlassen, weil das einfach nicht unseren Sorgfaltspflichten entspricht. Und deswegen hinken wir halt einfach von der Zeit her hinterher. Und dieses Fenster wird im Zweifelsfall wird das halt größer durch den Einsatz von diesen Tools. Mhm.
Gerne wieder ans Publikum.
Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage. Also ich habe jetzt hier mitgenommen, Gefahr erkannt, aber wie die Gefahr gebannt ist, also wie die Lösungsansätze sind, die es für alle einfacher machen, auch die Geschwindigkeit uns angleichen, die Fakten halt hinzukriegen. Also ich gehe jetzt ein bisschen hilflos hier raus, ehrlich gesagt, weil ich... Ich habe jetzt noch nicht gehört, wie wir mit einer Wahrheit gegen 1000 Lügen ankommen. Gibt es da irgendwas, was mir ein bisschen Hoffnung macht, wenn ich hier rausgehe?
Gleich gehen wir dann nochmal in die Mitte vom Saal. Aber Frau Hoffmann, haben Sie vielleicht auch irgendwie was aus Ihrer Arbeit, was uns ein bisschen Hoffnung machen könnte?
Ja, also man kann, das habe ich ja gesagt und das glaube ich ist auch leider so, es gibt eben nicht die eine einfache Lösung und es gibt auch nicht den Schalter und es geht letztlich immer um Aufklärung und Überzeugung. Das ist ja gerade auch für staatliche Akteure oder Regierung auch immer total wichtig klarzumachen, dass es ja nicht zu einer Einschränkung von Meinungsfreiheit kommen darf in dieser ganzen Auseinandersetzung und dass es nie darum geht, etwas zu verbieten und dass jeder willkommen ist, immer wieder zu sagen, dass 2 mal 2 = 5 ist. Ja, sondern dass es darum geht, wenn speziell auch orchestriert von ausländischen Akteuren mit bestimmten Zielen Falscherzählungen in Umlauf gebracht werden, darüber aufzuklären, was da passiert, warum das falsch ist. Also wir sind immer wieder auf Rationalität, Aufklärung, auf Argumente angewiesen und man kann Plattformen verpflichten, sich an ihre eigenen Standards zu halten. Und man kann, darüber geht ja jetzt auch die große Diskussion bei KI, dafür sorgen, dass KI-generierte Informationen als solche gekennzeichnet wird. Aber ja, letztlich ist das, was wir machen können, eine große, breite, immer wieder neue Aufklärungsarbeit, damit Menschen auch selbst befähigt werden, zu erkennen und zu prüfen. Also zum Beispiel, wenn jemanden eine Information als nicht glaubwürdig vielleicht erscheint oder wenn sie besonders emotionalisierend ist, in den sozialen Medien erstmal zu gucken, will ich die jetzt wirklich retweeten oder reposten? Woher kommt die genau? Hat vielleicht Korrektiv oder haben irgendwelche Faktenchecker sich damit schon mal beschäftigt mit dieser Frage? Also es gibt ja eine ganze Menge von Instrumenten und Möglichkeiten, aber man muss sich da bewusst werden und also was Hoffnung machen kann, ist, dass es eine kritische Masse von Menschen gibt, die sich dem auch unterziehen und damit beschäftigen und immer wieder hinterfragen und helfen aufzuklären.
Und da haben wir ja schon gesagt, dass die Sensibilität vielleicht auch steigt. Ich hatte kürzlich mit Uschi Jonas und Sophie Timmermann eben auch von Korrektiv gesprochen. Die haben schon nochmal erzählt, wie jetzt eben im Zuge dieser Recherche auch nochmal das Interesse insgesamt auch für das Fact-Checking gestiegen ist. Und genau auch mit dem Diskurs über KI, wie wir ihn führen, findet ja schon auch gleichzeitig eine kritische Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten gerade statt. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich auch in einem ganz interessanten Moment, der vielleicht auch Mut machen kann im Sinne von, vielleicht gehen Menschen jetzt auch zunehmend kritischer mit Informationen um.
Ich würde aber schon betonen, dass das systemische Risiko schon sehr groß ist und eigentlich Politik und Unternehmen zu einem großen Teil auch gefragt sind, weil den einzelnen Nutzer, egal wie viel AI-Literacy der hat, den kann man eigentlich nicht mit dieser Maschinerie alleine lassen. Das hat man auch schon bei den sozialen Netzwerken, den Empfehlungsalgorithmen und so weiter gesehen, die ja jetzt inzwischen doch recht offensichtlich auch zu Abhängigkeiten und ungewollten Entwicklungen bei den Nutzern führen. Deswegen, wie gesagt, es gibt nicht den einen Silver Bullet, der alles lösen würde, aber wie wir jetzt in dem Dokument, was wir eben da Ende des Monats veröffentlichen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Unternehmen und Regierungen umsetzen sollten, um das Problem zumindest für das Individuum dann beherrschbar zu machen. Ne? Also dass man zum Beispiel sowas einfügt, auch wie eine Zertifizierung, dass ich sehen kann, ich bin hier in einem authentifizierten Informationsraum unterwegs, ne? Dass ich sehen kann, das wurde gecheckt oder das wurde nicht gecheckt, weil, wie gesagt, das Problem ist, wenn man den Nutzer alleine lässt, im fast noch besten Fall führt es dazu, dass er sich bewusst ist, dass alles manipuliert sein kann, aber was bedeutet das dann für einen demokratischen Prozess? Wie soll er sich noch informieren? Also da ist schon gefragt, dass auch auf der systemischen Ebene Änderungen stattfinden.
Absolut. Ja.
Unterstreiche ich total. Und ich schiebe noch einen kleinen Werbeblock aber hinterher für Korrektiv, weil Sie ja gefragt hatten, was kann ich sozusagen als Einzelperson auch machen. Tatsächlich genau, was Frau Hoffmann gerade auch gesagt hat. So ein kurzer Hinweis, vielleicht erstmal denken statt teilen. Auch automatisiert generierte Desinformationen haben manchmal einfach auch irgendwie einen Denkfehler oder einen Logikfehler. Und das andere ist, vieles ist nun mal nicht so leicht zu enttarnen, aber wir haben beispielsweise bei Korrektiv, und das geht auch für andere Faktencheck-Medien, in Deutschland oder ja, weltweit, dass es die Möglichkeit gibt, potenzielle Falschbehauptungen einzureichen bei uns. Das geht über unseren WhatsApp-Chatbot. Und bei Korrektiv bauen wir das Faktenforum auf. Das ist das Projekt, für das ich bei Korrektiv mit verantwortlich bin, wo wir im Prinzip eine Faktencheck-Community aufbauen wollen. Also wo wir schauen, wie ist es möglich, dass sich NutzerInnen halt auch über das Einreichen und über das Monitoren hinaus in den Faktencheck-Prozess einbringen können. deswegen, ich sehe absolut Unternehmen und Politik und Zivilgesellschaft und Wissenschaft in der Pflicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Einzelne sozusagen nicht handlungsfähig ist.
Dass wir heute in dieser Verbindung Zivilgesellschaft, Journalismus, Politik, Forschung zusammenkommen, ist ja vielleicht auch schon erster Hoffnungsschimmer. Ja. In der Mitte des Raums gab es eine Meldung.
Danke. Das passt vielleicht ganz gut jetzt in diesen Kontext. Also Sie haben jetzt, wir haben viel gehört über die Senderseite sozusagen. Ne? Das sind ja Manipulationsabsichten und so weiter, Destabilisierungsabsichten. Mich würde aus Ihrer Erfahrung auch interessieren, wie sieht es denn mit der Rezeptionsseite aus? Also man muss ja was auch glauben wollen oder nicht prüfen wollen. Ich meine, das ist noch lustig, wenn man hört, dass man durch eine Impfung kleine Nanobots bekommt. Ich meine, da kann man ja noch drüber lachen. Aber es gibt ja Dinge, die schon eher grenzwertig sind. Also was ist denn da auf der Rezeptionsseite auch da, dass man sich diesen De-Fakten-Themen so lustvoll anschließen möchte?
Ich weiß nicht, ist das eher eine Frage für die Wissenschaft oder eher fürs Faktenchecken?
Also ist, glaube ich, auch eine Frage für die Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob für unsere Wissenschaft.
Ich glaube, wir sind die falsche Disziplin.
Es ist definitiv eine Frage für die Wissenschaft, aber nicht für unser Feld. Ich kann mal als Laie in dem Feld so ein bisschen antworten. Also es gibt schon viele Studien, die zeigen, dass diese, nehmen wir jetzt mal, Empfehlungssysteme eben sehr grundlegende unterbewusste Reize bei Menschen ausnutzen, die eben platt gesagt auf so einer Ebene sind, so sehr emotionalisierende Inhalte, sehr radikale, sehr vereinfachte Inhalte, die leichter zu rezipieren sind, zu verstehen sind, dass die eben eine stärkere Reizauswirkung haben bei einem und man diese deswegen auch lieber konsumiert. Und es ist ziemlich schwierig, dem zu entkommen. Ich würde jetzt auch gar nicht behaupten, dass es irgendwie eine Manipulationsabsicht dahinter von diesen großen Plattformen und von denen, die Inhalte dieser Art erstellen, das auszunutzen. Das gibt es sicher auch, aber in vielen Fällen ist auch einfach eine marktwirtschaftliche Denkweise dahinter, weil diese Inhalte verbreiten sich schneller. Die werden öfter und mehr gelesen, die erhöhen die Verweildauer, die erhöhen die Zeit, die Nutzer auf Plattformen verbringen, was wiederum heißt, man kann ihnen mehr Werbung zeigen. Diese ganzen Faktoren, da gibt es die bösartigen Akteure, die da irgendwie versuchen, jemanden zu beeinflussen, aber es gibt auch ganz viele, für die das einfach ein Geschäftsmodell ist und für die es nicht unbedingt interessant ist, ob damit jemand manipuliert wird.
Eine Arbeit, die wir da in dem Rahmen vielleicht auch nochmal empfehlen können, ist die von unserem Kooperationspartner CEMAS mit Pia Lamberti, eine Sozialpsychologin, die sich genau mit diesen Phänomenen auch beschäftigt und sich fragt, wie kommt es dazu, was passiert auf der Empfängerseite?
Vielleicht ja. Nochmal ganz kurz, Verzeihung, Frau Hoffmann.
Ja, machen Sie ruhig, dann machen Sie erst.
Genau, also vielleicht genau CEMAS, mit denen arbeiten wir auch ein bisschen zusammen bei Korrektiv tatsächlich. Und es sind halt wirklich halt, wenn es um Pre-Bunking geht, also sozusagen Bildungsmaßnahmen, es ist jetzt nicht so, dass alle, die Desinformationen oder Falschbehauptungen verfallen, dass das unbedingt jetzt, sage ich mal, eine Bildungsfrage ist. Es ist halt schon, wie Sie sagen, im Zweifelsfall möchte man es halt auch glauben. Und da gibt es wirklich eine ganze Reihe an Faktoren, die dazu beispielen. Und eins ist, glaube ich, auch, und da kommen wir so ein bisschen auf die Automatisierung wieder, was halt belegt ist, je häufiger ich eine Nachricht sehe, umso eher verfängt die halt irgendwann auch und bleibt irgendwann hängen. Ein Beispiel. Und das andere ist natürlich auch jetzt, so werden vorhin schon über Krisen gesprochen und Krieg, das schafft im Zweifelsfall halt auch ein emotionales Umfeld, das dazu führt, dass Leute empfänglicher sind für gewisse einfache Antworten. Und ja.
Frau Hoffmann.
Ja, genau. Also ich will das nur noch mal unterstreichen, was gesagt wurde. Zum einen, dass eben diese sozialen Medien, sie wurden ja nicht dafür erdacht zu manipulieren, aber die Algorithmen und das gesamte Geschäftsmodell funktionieren eben so, dass diese Art von Informationen begünstigt werden und dass dann eben wurde von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren verstanden, dass man sie so missbrauchen kann und dann werden sie auch gezielt so eingesetzt. Was wir in unserer Meinungsforschung sehen, ist, dass Menschen das zunehmend erkennen, also dass es ein größeres Bewusstsein und auch eine größere Angst vor Desinformation oder vielleicht Angst, vielleicht ein bisschen zu stark, aber Beunruhigung und Sorge über das Phänomen Desinformation gibt. Aber wie der Mensch nun mal so ist, also glauben zwar eine ganze Menge, dass sie wahrscheinlich schon mal mit Desinformation konfrontiert werden, aber die meisten glauben, dass eher die anderen darauf reingefallen sind und sie selber nicht. Was natürlich auch viel über sozusagen den menschlichen Charakter aussagt. Aber wir sehen, dass das deutlich wächst, das Bewusstsein.
Genau, wir hätten jetzt noch Zeit für ein bis zwei Fragen. Da ist einer.
Danke sehr. Ja, ich habe viel zu Homöopathie geforscht und meine Pointe war eigentlich so ein bisschen, dass die tatsächlich selbst daran glauben. Und ich glaube, diese Pointe gilt vielleicht auch für die Desinformation. Insofern anschließend an Herrn Rettinger. Ich glaube, neben Destabilisierungsabsicht und Geld verdienen sind das tatsächlich auch Überzeugungstäter. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen vielleicht an die Runde, ob man nicht in der Desinformationsbekämpfung viel sensibler sein muss, weil man mit jedem Faktencheck diesen Menschen eigentlich die komplette Lebensrealität abspricht und ihnen eigentlich sagt, alles, was sie glauben, ist komplett falsch.
Ich glaube, man muss unterscheiden. Geld verdienen wollen die Plattformen. Aber sozusagen das Denken manipulieren, Meinungen manipulieren, das sind ja sehr oft dann die politischen Akteure, die das wollen. Also ganz platt eben Russland, das immer wieder versucht, diese Erzählung zu verbreiten, dass die Ukraine von Nazis regiert wird und dieser Krieg ein Präventivkrieg ist eigentlich und eigentlich die in Wirklichkeit die Ukraine Russland angegriffen hat und nicht umgekehrt. Und das ist die Ukraine eigentlich gar nicht gibt, sondern dass Russland ist und so weiter. Also das sind nicht diejenigen, die das missbrauchen und diejenigen, die damit Geld machen, das sind eben verschiedene Akteure.
Ich glaube, diese Unterscheidung trifft zu, wenn wir jetzt über Behauptungen reden, die sich jetzt mit geopolitischen Themen befassen. Aber Sie hatten jetzt ja das Beispiel Gesundheitsthemen gebracht. Da kannst du dann auch, weiß nicht, Impfen ist so ein Klassiker, aber Sie haben jetzt ein anderes Beispiel gebracht. Da findet man viele Felder. Und das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den man ruhig mit im Hinterkopf behalten darf. Wenn ich zum Beispiel jetzt so ein, ich nenne es jetzt einfach mal Desinformationsvideo produziere, das auf eine große Videoplattform stelle und diese Plattform dafür Werbung ausspielt, verdiene ich Geld daran. Also das ist tatsächlich, gibt es auch für Leute, die halt diese Informationen verbreiten. Und das gilt jetzt nicht unbedingt, weiß nicht, wenn es jetzt um staatliche Akteure geht, aber andere Akteure haben tatsächlich auch sozusagen einen wirtschaftlichen Mehrwert. Ist, glaube ich, auch, kann auch Miteintreiber tatsächlich dafür sein. Das kann man schon auch mitbedenken. Und das andere, was Sie gesagt haben, was machen wir mit Faktenchecks? Es ist, auch das zeigt die Wissenschaft, es gibt Leute, die halt einem gerade an Verschwörungsglauben haben, den wird man mit Faktenchecks nicht erreichen. Und genauso wie die beispielsweise Regierungsstellen nicht glauben würden, weil die für manipulativ halten, werden die wahrscheinlich auch vielen Faktencheck-Medien nicht glauben. Aber es gibt halt eine große Gruppe von Leuten, die einfach verunsichert sind oder die sich nicht sicher sind, wem kann ich glauben. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die wichtige Zielgruppe tatsächlich ist.
Ja, vielleicht auch noch kurz ein Kommentar zu diesem Faktencheck-Einwurf. Ich glaube, worüber man vielleicht etwas erreichen könnte, ist auch einfach die Debattenkultur auf sozialen Medien wiederum zu verbessern. Also dass es nicht immer gleich heißt, man ist so oder so. Es muss nicht immer eine extreme oder eine radikale Meinung sein, sondern dass durch die Plattformmechanismen, durch, gibt es mehrere Möglichkeiten, würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber dass man eben versucht, Kompromisse zu finden, dass die Diskussionen eben nicht immer nur extreme, verkürzte Aussagen darstellen, sondern dass man auch komplexe Sachverhalte darstellen kann. Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber ich verstehe den Einwand. Wenn jemand zu sehr auf der einen Seite ist und zu sehr im Extremen lebt, dass er eigentlich gar keine Argumente mehr zulässt, dann egal aus welcher Richtung, kann man natürlich nichts mehr erreichen.
Ja. Und auch das können Glaubenssysteme quasi werden.
Genau.
Ja. Es gibt aber auch extra Beratungsstellen tatsächlich für diese Themen, also unter anderem die Sektenberatung, die befassen sich zum Beispiel auch mit dem Thema und es gibt dann vielleicht auch schon so eine Idee, in welche Richtung das geht.
Ja, gerade in NRW ist die Stelle da auch sehr umtriebig, was das Thema angeht. Genau, eine Frage vielleicht noch aus dem Publikum, wenn es die gibt. Da hinten.
Ja, vielen Dank. Ich frage mich gerade noch ein bisschen, das hatte die Frau Hoffmann vorhin angesprochen, über Nachrichtenfatigue. Wie gehen wir denn damit um? Gibt es da irgendwie einen Plan, also sowohl gesellschaftlich als auch im persönlichen Umfeld? Würde mich sehr interessieren, erlebe ich in meinem Umkreis auch immer öfter.
Also ich komme aus dem Journalismus, ja, und ich meine, jeder Journalist hat das Interesse daran, dass seine Rechercheergebnisse konsumiert werden und halt an Leser oder Rezipienten kommen. Und ja, die Frage ist halt, wie kann ich die erreichen? Und für Faktenchecks gilt das halt auch nochmal speziell, weil wir halt auch gucken müssen, wo kommen wir an unsere Leser? Und bei uns, bei Korrektiv, läuft das viel tatsächlich auch über Kooperationen. Also zum einen, alle unsere Artikel sind frei zugänglich, aber wir haben beispielsweise mit den Anzeigenblättern des BVDA eine Kooperation, um da halt zu schauen, unsere Faktenchecks nochmal mehr zu den Leuten zu bringen. Viel gilt natürlich auch über Social Media, wo wir auch unsere Inhalte verbreiten, also nicht nur Monitoring betreiben. Außerdem sind wir zum Beispiel auch noch, wo ich vorhin die Plattform kritisiert habe, aber auch wir reden auch mit den Plattformen, Teil der Meta-Kooperation und verbreiten unsere Faktenchecks darüber auch auf Facebook zum Beispiel. Und grundsätzlich ist vielleicht, dass man so ein bisschen gucken muss, es gibt beispielsweise die Ansätze aus dem konstruktiven Journalismus. Wie kann ich damit umgehen, halt vielleicht mit anderen Erzählweisen, mehr auf Lösungsansätze zu konzentrieren, Leser wiedergewinnen kann.
Frau Hoffmann, Sie wurden direkt auch angesprochen. Wie umgehen
mit der Nachricht? Ja, genau. Da fühle ich mich tatsächlich auch so ein bisschen als ehemalige Journalistin auch angesprochen, weil uns das natürlich auch immer sehr beschäftigt hat. Und es gibt ja unterschiedliche Gründe für Nachrichtenfatigue, über den wir jetzt gesprochen hatten, dass es einfach zu viele konkurrierende Wahrheiten gibt und man sich nicht mehr auskennt, ist ja nur einer. Ein anderer ist eben vor allen Dingen auch, dass viele Menschen das als zu negativ empfinden, was sie in den Nachrichten hören und dann abschalten und sagen, das will ich alles gar nicht mehr wissen, oder dass ihnen der Alltagsbezug fehlt und dass sie das Gefühl haben, da geht es wirklich überhaupt nicht um mich. Und das sind ja schon Ansätze, anhand derer man überlegen kann, was vielleicht zu ändern wäre. Und also konstruktiver Journalismus ist ja schon aufgerufen worden. Das ist einer dieser Ansätze. Ich finde, dass es aber auch da auch ermutigende Signale gibt. Also wir haben auf der einen Seite wirklich einen hohen Anteil von dieser Nachrichtenfatigue, der sich aber, so wie ich das verstehe, sehr stark auch auf die klassischen täglichen Nachrichten, die ja auch oft sehr repetitiv sind. Also jeden Tag wird berichtet, dass sich an der russisch-ukrainischen Front eigentlich nichts tut oder also wo sich oft nur minimale Veränderungen ergeben. Und während ja andere Formate, die politisch informieren, wie zum Beispiel Podcasts oder auch Longreads, also wirklich große recherchierte Stücke, ziemlich erfolgreich sind. Also das heißt, es gibt auch immer wieder Hinweise darauf, dass Menschen gut begründete, gut recherchierte, gut gemachte Informationen durchaus auch suchen. Ja? Und das finde ich dann wieder, das ist was, worüber man nachdenken und wo man vielleicht ansetzen kann. Und was auch wieder Mut macht. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir alle, also sowohl wir als Regierung, die kommuniziert, als auch Journalisten aufgefordert sind, da ein bisschen kreativ zu sein und sich zu überlegen, wie kann ich Menschen noch mal anders ansprechen. Mhm.
Dann vielleicht zum Abschluss noch mal eine Runde. Wir stehen ja in einem Wahljahr, sowohl hier als auch in den USA, in Europa. Dann nächstes Jahr wiederum in Deutschland. Was sind die Sachen, die Ihnen, die euch Mut machen? Gibt es eine Sache, die euch Mut macht und eine Sache, wo ihr sagen würdet, da lohnt es sich besonders hinzugucken, ein Auge drauf zu haben?
Ich weiß nicht, wir sind mit der Geheimplanrecherche und den Demonstrationen eingestiegen. Und ich finde, wenn wir jetzt gerade, das ist ja so ein bisschen der Gegenteil, also nicht Nachrichtenfatigue, aber ich meine, die großen Bewegungen, die wir jetzt halt sehen in Deutschland, finde ich, kann man schon zeigen, dass es Mut macht, dass sich viele Leute Gedanken machen um die Demokratie in unserem Land und offensichtlich auch ein großes Interesse daran haben, dass es der gut geht. Und dass es gerade vielleicht in so einem Superwahljahr mit weltweit rund 70 Wahlen vielleicht tatsächlich ein sehr schönes Signal. Und dann natürlich die Frage, wie kann man jetzt diesen Moment sozusagen dann auch über dieses Wahljahr hinaus halt tragen. Ja,
ja, ich muss natürlich aus der technischen Perspektive das beantworten.
Unbedingt.
Was mir ein bisschen Mut macht, ist, dass wir, glaube ich, bei der Einschätzung, was generative KI alles für gesellschaftliche Auswirkungen haben könnten, deutlich weiter sind, als wir es waren, als die sozialen Netzwerke aufgekommen sind. Also meine Hoffnung ist, dass wir es diesmal vielleicht etwas besser hinbekommen und nicht erst post hoc dann versuchen, gegenzusteuern, sondern dass wir es jetzt etwas auch technisch besser hinbekommen, die so zu gestalten, dass sie eben nicht so ein großes Missbrauchspotenzial haben und so viele negative soziale Effekte verursachen könnten, die uns vielleicht erst in 5 Jahren auf die Füße fallen.
Frau Hoffmann.
Ja, also wir rechnen natürlich jetzt im Hinblick auf die Europawahl und überhaupt auf dieses Wahljahr schon mit verstärkten Versuchen, Informationen zu manipulieren. Aber das Gute ist, dass wir schon mal damit rechnen. Also das heißt, dass wir uns bewusst sind, dass das kommen kann. Und sonst würde ich mich Frau Lindekamp total anschließen. Also das, was wir sehen in der Breite an Reaktionen auf die Berichterstattung von Korrektiv, zeigt für mich, dass da schon lange ein großer Wunsch war, eigentlich aktiv zu werden und letztlich für die Demokratie auf die Straße zu gehen oder auch überhaupt als lange offenbar bei vielen Bürgerinnen und Bürgern das Bedürfnis gab, wirksam zu werden und so eine Selbstwirksamkeit auch zu spüren. Und dass das jetzt ausgelöst wurde und tatsächlich passiert, ist toll. Und was mir besonders auch persönlich Mut macht, ist Polen. Die Entwicklung dort, wo wir eben gesehen haben, dass trotz massivster Desinformation über Jahre es gelungen ist, einen demokratischen Machtwechsel durch eine demokratische Wahl hinzubekommen und gegenzuhalten, gegen diese Desinformation. Und das finde ich ein wahnsinniger Mutmacher.
Ja, prima. Vielen Dank. Für mich persönlich ist es auch ein Mutmacher, dass Sie heute hierher gekommen sind und wir uns auch gemeinsam am FZI mit diesen Fragen beschäftigen können und die Möglichkeiten haben, denen auch nachzugehen. Dafür vielen Dank auch an die Runde. Christiane Hoffmann, Caroline Lindekamp und Achim Rettinger. Vielen Dank auch Ihnen und euch fürs Kommen in diese Live-Podcast-Ausgabe. Danke auch ans Publikum. Und viel Spaß noch beim Open House.
Dieser Podcast ist eine Produktion des House of Participation. Das HOP ist eine Initiative des FZI-Forschungszentrum Informatik. Musik kommt von Alex Stolze und dem Song German Desert. Alle Links zur Organisation, Themen und Personen findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr mehr zu uns und unserer Arbeit wissen möchtet, schaut vorbei unter hop.fzi.de.